Folge 05 von Wo ich schon mal da bin, der Podcast mit und von UDAM and Friends. Ich bin Christine von UDAM. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schon in den letzten beiden Folgen ging es um Zukunft und digitale Medizin. Und auch heute bleiben wir mal noch ein bisschen dabei. Wir sprechen über Wearables, Datenstrukturen und medizinischen Self-Service und was all dies für die Medizin der Zukunft bedeutet. Unser heutiger Podcast-Gast, der hat mich ein bisschen vor Herausforderungen gestellt, nämlich in der Vorbereitung wollte ich so eine kleine Timeline seines Werdegangs ausarbeiten und bin schlichtweg gescheitert. Und deswegen werde ich jetzt mal im ersten Schritt einfach runterreißen, was ich so gefunden habe, und wir ordnen das später. Was ich gefunden habe, ist, dass die wahrscheinlich einzige jemals alleinstehende Tätigkeit in seiner gesamten Karriere der Tourguide in der Allianz Arena war. In dieser Zeit ist tatsächlich nichts parallel zu verzeichnen, hat aber vermutlich für seine heutige Tätigkeit auch nicht die wirkliche Relevanz. Dann aber ging es tatsächlich gleich hart los, nämlich mit dem Dermatologiestudium. Dann hat er als Dermatologe im Klinikum rechts der Isar als Arzt gearbeitet. Und dann ging alles weitere gleichzeitig los, die Zusammenarbeit mit dem Karolinska Institut in Stockholm, wo er hingewechselt ist. Irgendwie parallel hat er auch gleich noch den Forschungsdienstleister Incentor Medical mitgegründet, hat angefangen, für die ERDV zu arbeiten, ist außerdem auch noch kooptiertes Vorstandsmitglied der DDG, arbeitet dort zudem noch an der JDDG mit, am Journal der DDG. Und ist seit 2022 auch wieder leitender Oberarzt im Klinikum rechts der Isar, also irgendwann auch wieder zurückgekehrt. Und weil das noch nicht genug ist und der Tag einfach noch viel zu viele Stunden übrig hatte, ist er außerdem noch seit 2019 als Dozent beziehungsweise mittlerweile als Professor an der TU München tätig. Dementsprechend lang liest sich auch die Titelfolge. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Professor Dr. Dr. Alexander Zink. Lieber Alex, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin ganz erstaunt, dass du den Tourguide in der Allianz Arena irgendwo rausziehen konntest. Das war eine tolle Zeit.
Man nennt mich auch die Recherche-Queen. Ja, den habe ich gefunden. Und ich glaube aber tatsächlich, den werden wir heute gar nicht so sehr ausholen. Das hörte sich für mich ein bisschen wie ein Studentenjob oder sowas an.
Ja.
Genau. Auf deine anderen Tätigkeiten kommen wir aber gleich noch ein bisschen genauer. Da wir aber natürlich immer auch neben den beruflichen Schritten und der ganzen Karriere, die da so mit drin steckt, auch noch ein bisschen erfahren wollen, wer ist denn der private Alexander Zink, haben wir immer so einen kleinen Word-Rap vorbereitet. Das heißt, ich werfe dir jetzt immer zwei gegensätzliche Begriffe zu und du musst dich einfach nur ganz kurz für einen der beiden entscheiden. Es geht ganz fix, tut nicht weh, und danach haben wir ein allumfassendes Bild von dir. Ich leg mal los. Apple Watch oder Chronograph?
Apple Watch.
Rennrad oder Mountainbike?
Rennrad.
Après-Ski oder Beachclub?
Après-Ski.
Netflix oder Theaterabend?
Netflix.
Zartes Lachs-Carpaccio an Basilikum-Espumar in einer frühlingshaften Salatvariation à la Paris im Mai oder Currywurst?
Lachs.
Ich hätte gern gehabt, dass du das Gericht einmal komplett wiederholst, bitte.
Ja, das konnte ich mir nicht merken.
Letzte und vielleicht dann auch zu deinem beruflichen Dasein wichtigste Frage: Skalpell oder Bits und Bytes?
Bits und Bytes.
Okay, damit haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen den Alexander Zink hinter den Karrierepunkten ein bisschen skizziert. Und ich hoffe, alle können sich jetzt einigermaßen ein Bild von dir machen. Da ich aber heute nicht alleine mit dir spreche, habe ich noch meinen Co-Moderator vom Juderm-Team, den Benjamin, mit an meiner Seite. Der hat sich nämlich tatsächlich eigentlich deine Teilnahme hier im Podcast gewünscht und dich dementsprechend eingeladen. Und deswegen übergebe ich jetzt auch noch mal ganz kurz an den Benjamin. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo und guten Abend aus Düsseldorf zurück. Ich freue mich riesig, dass das in der Runde geklappt hat. Und wir haben uns das letzte Mal persönlich gesehen auf der Dermchange. Und da würde ich direkt mal einhaken, weil du hast da sehr bildhaft und gut erklärt, worin sich Prinz Charles und Ozzy Osbourne unterscheiden. Und da hast du referiert auf die Datensätze und Datenmuster. Bekommst du das auch ohne Folien auf der Tonspur nochmal gut für uns hin?
Ja, klar. Also was machen wir heute? Heute vergleichen wir vor allem demografische Daten. Und wenn wir jetzt eine klassische Zulassungsstudie haben, das heißt ausprobieren, wie gut ist ein Medikament, dann matchen wir meistens die Probanden oder die Teilnehmer mit gesunden Kontrollen. Und wie matchen wir die? Wir matchen die nach demografischen Daten, das heißt nach Alter, nach Geschlecht, vielleicht sogar noch nach Wohnort und sozioökonomischen Faktoren, wenn man die denn hat. Und das wird, glaube ich, abgelöst durch alle möglichen Daten, die dann zu einem Datenmuster generiert werden. Und wir werden da die iWatch, die schon erwähnt worden ist, wir werden dann vielleicht die intelligente Waage, vielleicht auch den intelligenten Kühlschrank, aber auch die Bewegungsmuster alle zusammen einfließen lassen. Und ich glaube, dass wir uns dann nicht mehr einzelne Daten anschauen, sondern auch das Muster und dann das Muster der Erkrankung, vor allem aber das Muster des Risikoprofils vergleichen. Und King Charles und Ozzy Osbourne sind deswegen zwei perfekte Beispiele, Benjamin, weil sie beide gleich alt sind, beide sind sie männlich, beide sind sie in UK geboren oder aufgewachsen, beide waren sie zweimal verheiratet, beide sind sie wohlhabend, leben in einem Schloss, aber beide haben einen komplett unterschiedlichen Lebensstil und komplett unterschiedliche Risikofaktoren für Erkrankungen. Und die zwei Und es kennt sie natürlich auch jeder. Und dementsprechend finde ich die zwei ein tolles Beispiel, die verdeutlichen, was wir heute machen und wohin vielleicht die Reise geht. Weil unabhängig von demografischen Daten geht es ja vor allem um Risikoprofile, um Krankheitsprofile, die wir dann behandeln wollen.
Okay, und hat das auch was zu tun mit deiner aktuellen Tätigkeit an der Karolinska Universität? Oder worin besteht da die Kooperation?
Ja, also am Karolinska, da war ich 2 Jahre und bin nur noch Affiliate jetzt, aber die Schweden, was haben die Schweden? Die Schweden haben unglaublich gute Registerdaten. Und wenn man in Schweden auf die Welt kommt oder dorthin ziehen, dann bekommt man eine Nummer und in dieser Nummer ist alles gespeichert, was man sich vorstellen kann. Da sind alle Gesundheitskontakte, alle Kontakte mit dem medizinischen Leistungserbringer gespeichert, aber auch welche Medikamente werden verordnet. Welche Verkehrssünden hat man begangen? Selbst sowas ist da theoretisch gespeichert und man kann nachsehen, was jemand verdient, wie viel das Haus vom Nachbarn wert ist. Die haben dann eine andere Herangehensweise als wir hier in Deutschland. Und da haben wir uns dann genauso Muster angesehen. Das heißt also zum Beispiel, wir haben uns die Stockholm-Geburtskohorte angesehen. Da sind 50.000 Menschen drin, die 1956 geboren worden sind. Und die hat man bis heute in der zweiten, dritten, vierten Generation nachverfolgt. Also ähnlich wie wir das auch von deutschen großen Kohorten kennen. Mit dem Unterschied, dass über diese eine zentrale Registernummer oder diese Personennummer alle möglichen Gesundheitsrisikofaktoren noch ausgewertet worden sind, inklusive welche Medikamente verordnet worden sind und so weiter und so fort. Also nicht nur auf Basis von, was haben die Patienten angegeben, sondern was ist über diese Personen gespeichert worden. Und das Schöne ist, die Datenmenge ist unermüdlich. Der Nachteil ist, man muss die auch irgendwie auswerten. Und das ist jetzt die große Herausforderung. Und da sitzen wir. Mal sehen, was da dann rauskommt und insbesondere auf das atopische Ekzem bezogen haben wir die Analysen gemacht.
Da möchte ich gern kurz einhaken. Mein digitales Herz schlägt gerade viel, viel höher, als ich von dieser zentralen Nummer gehört habe. Was machen die Schweden richtig, was wir falsch machen, dass das überhaupt möglich ist?
Ja, das ist wie immer man muss die Geschichte kennen, um die Gegenwart zu verstehen. Und die haben einfach auch politisch eine andere Herangehensweise. Und waren ja auch mal kommunistisch und von der ganzen Idee ist dort alles in dieser Nummer gespeichert. Das haben die irgendwann, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen und bis heute hat sich das fortgesetzt. Und da ist alles aufgebaut. Und wenn wir das jetzt machen wollen würden, das heißt, wenn wir so eine zentrale Nummer auch einführen wollen würden, was natürlich aus reinen gesundheitsmedizinischen Aspekten und Forschungsaspekten klasse wäre, aber dann müssten wir uns erst auf eine einheitliche Sprache einigen. All die unterschiedlichen Schnittstellen, die wir haben im deutschen Gesundheitssystem, die müsste man vereinheitlichen, dass die Daten auch ausgetauscht werden können. Und erst dann würde diese zentrale Nummer was bringen. Und übrigens auch ganz interessant, die Schweden, da ging es auch nicht von heute auf morgen, die hatten ganz, ganz, ganz große Probleme mit den ICD-Codes, weil die Schweden hatten eigene ICD-Codes. Und die dann nachträglich zu analysieren und auszuwerten, wie waren die damals, also Ekzem zum Beispiel, hatten die Schweden eine eigene ICD-Code, nur für den stationären Bereich, für den ambulanten Bereich hatten die keine Nummer. Und das ist auch, was wir lernen mussten, dass wir die Daten alle ausgewertet haben und dann sind wir drauf gekommen, das kann ja gar nicht sein. Es gibt nur schwerst betroffene Menschen mit Neurodermitis in den alten Registern, die sind alle stationär behandelt worden. Bis wir drauf gekommen sind, dass über ältere Wissenschaftler dort, die gesagt haben, naja, der ICD-Code für ambulante Diagnose der atopischen Dermatitis, der wurde erst in den 90er Jahren eingeführt. Und zusammengefasst also, um die Frage zu beantworten, was müsste man machen? Man müsste sich auf eine einheitliche Sprache einigen, um die Daten dann auszutauschen. Und gerade bei der Neurodermitis, der eine sagt Neurodermitis, der andere sagt atopisches Ekzem, der andere sagt atopische Dermatitis und so weiter und so fort. Und das zu vereinheitlichen, inklusive Laborwerte, dann kann man es zentral speichern. Und das ist für ein Land wie Deutschland mit unserer langen Geschichte an das Gesundheitssystem und den unterschiedlichsten Playern und Schnittstellen eine absolut große Herausforderung. Vielleicht aber, so sehe ich das, müssen wir gar nicht jetzt alles retrospektiv ändern, sondern könnten ja versuchen, einfach nach vorne prospektiv daran zu arbeiten. Aber das ist ja, glaube ich, die große Kunst auch, die wir sehen. Wir versuchen oder wir verstehen unter Digitalisierung vor allem die Digitalisierung der papierbasierten etablierten Herangehensweisen. Und das ist, glaube ich, das große Problem, weil das dürfen wir gar nicht machen. Wir müssen es gleich anders denken. Und als klassisches Beispiel, als hier am Klinikum, wir haben vor ja, mittlerweile 8, 9, 10 Jahren, haben wir gesagt, gut, wir digitalisieren jetzt die Papierakten. Und was ist gemacht worden? Es sind natürlich die Papierakten gescannt worden am Anfang, weil sie digitalisiert wurden. Aber dann hat man auch festgestellt, naja, ob ich jetzt händisch die Akte so durchblätter oder mit der Maus 50 PDF-Seiten durchscrolle, da hat man nichts gewonnen. Aber es verdeutlicht sehr gut, was man häufig im Gesundheitssektor unter Digitalisierungsprozessen versteht. Und das müssen wir anders denken und im konkreten Fall mit den Akten natürlich gleich mit der Suchfunktion, gleich mit der AI, die erkennen kann, was hat man damals geschrieben in der Akte und dann die Auswertung und dann die Analyse.
Gibt es denn in der Hinsicht gegebenenfalls schon ein Land, wo man sich so Best Practices abschauen kann? Sind das die skandinavischen Länder?
Am weitesten ist Estland, aber da muss man auch sagen, da sind halt die Krankenhäuser und der gesamte Gesundheitssektor in den 90er Jahren erstanden. Das heißt, sie haben da einfach alles neu gebaut auf der grünen Wiese, wenn man so will, passend an den technischen Standard, was die Technik angeht, aber auch was die Gebäudestruktur angeht, in den 90er Jahren oder 2000er Jahren. Und wenn ich das Gebäude anschaue, in dem ich aktuell sitze, das ist 1790 gebaut worden, ist unter Denkmalschutz. Die Wände sind so dick, da bräuchte man in jedem Raum Wi-Fi, weil Wi-Fi-Signale gar nicht durchgehen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die muss man erstmal lösen mit dieser wunderschönen historischen Baustruktur, die wir ja an vielen Standorten in den alteingesessenen Kliniken haben.
Wenn man sich jetzt anschaut, die einen machen digital schon vieles richtig, die anderen würden es schon ganz gern tun, haben vielleicht andere sehr, sehr gute Grundlagen. Laufen wir Gefahr, abgehängt zu werden, wenn wir diesen Anschluss nicht hinbekommen, wie es wie du es ja sagst, in Estland oder in Skandinavien bereits geschieht?
Ja, ich hab da schon ein bisschen Sorge, vor allem aber was so die AI-Entwicklungen und auch die Medical Device Regulation angehen in Europa. Und ich glaube, da müssen wir, und Datenschutz natürlich auch, da müssen wir es noch ein bisschen anpassen. Also ganz konkret, wir bauen ja hier an der Klinik Wearables, und de facto können wir die gar nicht testen, nicht mal die Prototypen, weil wir die gemäß des Medical Device Regulation Acts zulassen müssen, dauert 6 bis 8 Monate, kostet auch. Und wenn wir die Farbe ändern, überspitzt dargestellt, müssen wir nochmal den Zulassungsprozess durchlaufen. Und das sind die gleichen Anforderungen für einen Prototypen, den ich an mir selber testen wollen würde, wie wenn ich dieses Produkt auf den Massenmarkt baue. Und das ist, glaube ich meine, die Medical Device Regulation ist ja gut gedacht, das will ich ganz klar festhalten. Nur für die Forschung, die ja vor allem von Prototypen lebt, muss man da, glaube ich, muss man das Ganze nachbessern. Aber da sind ja auch die deutschen Ethikkommissionen der Universitätskliniken dran, allen voran der Sprecher Professor Schmidt, Der ist zufälligerweise auch der Vorsitzende der Ethikkommission hier am Klinikum. Und ja, da muss sich was ändern, weil ansonsten können wir da keinerlei Forschung betreiben und dann werden wir da abgehängt. Und wenn man schaut, was da in den USA gerade passiert, die da ein Wearable nach dem anderen in Zusammenarbeit mit Apple und sonst was produzieren und herstellen und entwickeln, dann wollen wir in X Jahren wollen wir alle die iWatch, die non-invasiv Blutzucker messen kann und Stressbelastung, Cortisol, Schwangerschaften und so weiter und so fort. Aber wir sind abgehängt, was die Entwicklung angeht. Und dann kommt noch der AI-Act und die ganze Datenschutzproblematik. Und wir alle kennen das Problem aktuell. Das neue iPhone, weltweit sensationell, in Europa nichts. Weil wir haben die ganzen AI-Funktionen nicht, weil da noch entsprechend juristische ja, Gespräche geführt werden, wie jetzt die Vorgaben interpretiert werden. Und das ist schade, weil wir einerseits mitspielen wollen, aber dann können wir nicht mitspielen. Und es gibt ja diesen süffisanten Satz: America innovates, China replicates, Europe regulates. Und es ist ja auch sehr gut, dass wir gerne regulieren, müssen wir auch. Und ich glaube auch, dass gerade Datenschutz, das ist europäische Werteverständnis von Daten, wem gehören die Daten, ganz wichtig ist zu positionieren. Aber insbesondere was die Medical Device Regulation und den AI Act angeht, muss man, glaube ich, vor allem für Entwicklung und Forschung andere Leitplanken entwerfen, wie wenn man ein Produkt auf dem Massenmarkt verkaufen will. Und aktuell wird da nicht differenziert.
Du hast ja eben gerade als Beispiel die Apple Watch genannt, aber kannst du noch mal so ein paar, ein bisschen erklären, was mit Wearable gemeint ist und welche konkret es wären, die unseren Ansatz an Therapie und Diagnostik so revolutionieren könnten, es aber einfach nicht dürfen?
Naja, also Wearables ist ja ein Sammelbegriff. Jeder hat das so ein bisschen andere Definition. Wörtlich übersetzt alles, was man am Körper trägt, was zum Beispiel eine Uhr, ein Ohrring, ein Ring am Finger, aber auch intelligente Kleidung, eine Maske, eine Brille. All das kann man darunter zusammenfassen. Und das Prinzip ist, dass diese Wearables wie die Smartwatch zum Beispiel irgendwelche physiologischen Parameter messen und dann auch eine Analyse ermöglichen. Also Klassiker ist die iWatch, die jetzt ein EKG kann und Vorhofflimmern detektieren kann. Aber das geht bis zu dahin, dass wir an einen Sensor auf die Brust aufkleben und der dann sekundengenau neben einem EKG auch Herzfrequenz, Blutdruck messen kann, bis hin zu dann Stresshormone, Sexualhormone im Schweiß, bis hin zu inflammatorischen Biomarkern im Schweiß oder non-invasiv. Und das ist, glaube ich, das Spannendste. Es gibt ein Wearable, das minimalinvasiv mit kleinsten Nadeln Aminosäuren sekundengenau bestimmen kann. Und wir alle wissen, Aminosäuren, daraus, wenn man die Aminosäuren genau messen kann, dann kann man letztendlich auch jeden erdenklichen Biomarker, wenn man dann weiß, aus welchen Aminosäuren zusammengesetzt, entsprechend detektieren und dann als Parameter für die Medizin einsetzen. Und ich glaube, wenn das erste Wearable eine Uhr, wahrscheinlich wird es natürlich Apple sein, wenn die non-invasiv Blutzucker messen kann, dann ist jedem klar, was diese Wearables für ein unglaublich großes Potenzial haben.
Beziehst du dich da rein nur auf extrakorporale Wearables oder gegebenenfalls auch intrakorporal?
Ja, wenn es extrakorporal funktioniert, dann liegt es natürlich nahe, dass man die irgendwann auch spritzt oder implantiert. Vielleicht die gespritzten, ganz interessant, da ist man dann so im Bereich der Nanoroboter. Oder früher die Kindersendung, die wir alle geliebt haben, Eine Reise ins Ich hieß das, glaube ich. Und genauso wie die roten und die weißen Blutkörperchen in diesem Kinderfilm neben diesem U-Boot, menschlichen U-Boot rumschwimmen, so kann man sich auch vorstellen, da gibt es schon die Prototypen dazu, die dann kleine Nanoroboter irgendwo an die Herzklappe schicken, dann eine OP durchführen, an die Karotiden die Verkalkung abarbeiten oder im Gehirn was anderes machen. Und der nächste Schritt sind dann die Implantate, und da wissen wir auch, Elon Musk mit seiner Firma, Neuralink heißt die Firma, glaube ich, FDA approved, die ersten Patienten haben diesen Chip, dann klar, auch das wird kommen. Und die Vision dahinter, die ist ja schon sehr visionär und schon sehr spannend, finde ich, weil die Idee ist, man hat einen Chip im Gehirn, der mit dem Gehirn interagiert und da kann ich mir das gesamte Wissen der Welt, der Menschheit in mein Gehirn downloaden und habe dann das gesamte Wissen der Menschheit griffbereit. Und das wird total spannend, weil dann ist nicht mehr der Zugang zu Wissen der limitierende Faktor, sondern die Anwendung des Wissens. Und das ist natürlich, das wird ja nicht ersetzt. Und nur weil man den Braun Falco zweimal durchgelesen hat, das Lehrbuch, heißt nicht, dass man es auch anwenden kann. Das heißt, es wird wird dann auch nochmal gerade was Lehre angeht und sowas, eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Ebene, ja, für die Menschheit bringen. Und ich find's super interessant. Wir können ja euch zwar mal fragen, würdet ihr euch so einen Chip einsetzen lassen von Elon Musk, Christian und Benjamin?
Ich habe wirklich, als du es gerade so erzählt hast, wirklich in mich reingehorcht und gedacht, ist das spooky oder ist das cool? Ich schwöre es, ich 50-50. Ich finde es eigentlich wirklich richtig cool, was es an Möglichkeiten gibt. Und gleichzeitig habe ich mir so vorgestellt, wie da so Dinge durch die feinsten Kapillaren durchsausen und ist ein bisschen spooky. Vielleicht.
Fast schon eine medizinethische und philosophische Frage, also an Matrix erinnert oder was unterscheidet den Menschen von der Maschine? Ja, auch 50-50. Ist denn dann, um nochmal darauf zurückzukommen, das heißt, wenn wir digitale Innovationen uns angucken, schauen wir in die USA oder gucken wir nach Asien oder noch weiter?
Ja, kommt so ein bisschen darauf an, in welche Richtung die Innovation gehen soll. Also ich würde schon sagen, was die Wearables in Bezug auf die Hautsensoren angeht. Da sind es die Amerikaner und die Amerikaner an der Westküste, also vor allem Kalifornien, vor allem Stanford und Caltech. Da kommen, glaube ich, 80% der auch für die Dermatologie relevanten Entwicklungen von Wearables her. Wenn es dann um andere Themen geht, wie die intelligente Toilette zum Beispiel, da sind die Asiaten wiederum führend. Und das ist aber auch wieder, muss man so einen soziokulturellen Kontext sehen. Weil die ganze Abtreibungsdiskussion in den USA, eine intelligente Toilette kann natürlich sofort erkennen, ob die Nutzerin schwanger ist oder nicht. Und damit, wie du schon gesagt hast, kommt man von der technischen in die philosophisch-ethische, soziokulturelle Frage. Und dann limitiert nicht die Technik die Möglichkeiten, sondern, was ja auch gut ist, die soziokulturelle Vorgabe, wie die Technik einzusetzen ist. Genauso wie die Geschwindigkeitsbegrenzung von Autos, die ist auch in jedem Land anders und jedes Land bewertet die auch anders, genauso wie Sicherheitsvorkehrungen. Und da ist interessant, weil die Entwicklungen der intelligenten Toilette waren auch in Stanford in den USA und jetzt sind die alle nach Asien abgewandert, nach Singapur.
Und da stellt sich auch gleichzeitig so ein bisschen die Frage, da sind ja verschiedene Player in diesem Game. Wir haben den Arzt, wir haben den Patienten, wir haben die Politik, wir haben die Wissenschaft. Wen würdest du hier am ehesten als Treiber identifizieren? Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen kulturell bedingt. Und wer ist am ehesten wirklich Bremser in diesen Bereichen?
Treiber sind für mich die Patienten, weil können wir uns das selber überlegen. Jetzt durch die digitalen Möglichkeiten, durch Internet sind wir vernetzt mit Prinzipien der gesamten Welt, können uns zu Informationen informieren und kaufen es uns dann oder fahren dann dahin. Egal, was die Vorgabe ist. Sämtliche AI-Modelle. Ich habe hier Patienten, die holen sich irgendwelche VPNs nach Indien oder Indonesien und sonst was und probieren es einfach aus. Und das wird natürlich, je mehr sich das rumspricht, desto mehr Leute werden es auch machen. Und ich glaube, dass die gesamte Digitalisierung in der Medizin, die ist nicht doctor-driven, die ist patient-driven. Und die Ärzte werden dann, wir als medizinische Leistungserbringer werden damit konfrontiert werden und müssen uns dann Ja, müssen uns fügen dahingehend, dass wir damit natürlich umgehen lernen müssen. Und dann kommt die Herausforderung, die Politik hat. Sie muss den regulatorischen Rahmen kreieren. Und dann, einer muss es natürlich bezahlen. Und dann sind wir auch ganz interessant, diese Wearables, die werden wahrscheinlich unglaublich billig werden, weil man die alle in 3D-Druckverfahren kostengünstig in Asien wieder produzieren kann. Egal, ob die aus Metall sind, aus irgendwelchen biochemischen Elementen oder sonst irgendwas, Die werden wahrscheinlich immer so billig, dass die einfach auf den Markt geschwemmt werden, so wie es heute diese Armbänder sind, die die UV-Strahlung messen. Und dann wird es spannend zu sehen, was wir machen, ob wir die dann verbieten, ob wir die dann einordnen, wie wir damit umgehen. Und die FDA hat ja soweit, oder wenn ich richtig informiert bin, hat die FDA die iWatch für klinische Studien zugelassen. Und genauso können natürlich auch andere Wearables irgendwann zugelassen werden. Und dann, ja, dann muss man irgendwie einen Rahmen finden. Aber habe ich ganz schön rumgeeiert, glaube ich, weil die Frage zu beantworten ist schwer. Also, Driver sind für mich, wer ist im Driver Seat, ist, sind die Patienten und Patientinnen. Die werden es einfordern, die werden es auch einfach machen. So wie heute auch. Ich misst dann halt einfach. Ich kaufe mir einfach auf Amazon, auf Amazon den Bluttest, ob ich eine Geschlechtskrankheit haben so kann, habe oder nicht. Das passiert ja schon. Und dann ist es eben auch das Wearable, was mir non-invasiv meinen Blutzucker bestimmt oder mein Prostata, mein PSA oder meine Hormone oder whatever. Die Politik, ja, I don't know, wie das, das ist schwierig, ist auch wirklich schwierig, das zu lösen.
Abgesehen davon, dass ich nenne es jetzt mal die ältere Generation der Ärzte, die wir haben, vielleicht sogar auch speziell der Dermatologen, vielleicht wirklich nicht mehr ganz hinterherkommen wird, aber wir adressieren ja vor allem junge Dermatologen als Juderm. Was denkst du, wie gut die vorbereitet sind oder sein müssten auf das, was da auf uns zukommt?
Ja, sehr, 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 sehr spannende Frage. Wir haben uns das auch hier an der Medizinischen Fakultät der TU München überlegt. Wie müssen Medizinstudierende ausgebildet werden? Müssen sie programmieren lernen, um AI zu verstehen? Müssen sie AI in den Grundzügen verstehen und so weiter und so fort? Wird auch jeder anders bewerten. Ich glaube, aktuell ist es schwierig zu sagen, wohin geht die Reise. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass die Zukunft immer anders kommt, als sich die jeweilige Generation das vorgestellt hat. Und gleichzeitig ist es ja so kurzlebig geworden, mit diesen immer in noch kürzeren Prozessen und Abschnitten stattfindenden und publizierten Ergebnissen und Erkenntnissen, die dann sofort die Vergangenheit komplett ablösen. Es ist ja so, wenn jetzt ein Wearable kommt, was das kann, dann ist ein Wearable, was nur eine Funktion kann, sofort überholt. Und das ist ja auch, wenn ein Beispiel über iWatch, die ein ganz gutes Beispiel ist, glaube ich, wenn die iWatch plötzlich Blutzucker messen kann, dann sind sämtliche Diabetesgeräte, die nur Blutzucker messen, quasi überholt, weil man braucht nur noch einen Teil. Und das ist schwer. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen versucht dran zu bleiben und ein bisschen sich dafür interessiert, dann kriegt man auch die aktuellsten Entwicklungen, abgesehen von der großen Blase, in der wir auch stecken, ist ja schon auch ein großer Hype, muss man auch ganz klar sagen, mit und wird dann sehen, wer sich letztendlich da bei den technischen Erneuerungen durchsetzen kann oder durchsetzen wird. Gleichzeitig, wir alle wissen, dass die Wartezimmer von Dermatologinnen komplett voll sind. Wenn sie jetzt auch noch on top irgendwelche Apps besprechen sollen und on top irgendwelche Auswertungen von Wearables besprechen sollen, das geht ja gar nicht. Da braucht man dann quasi ein neues Versorgungskonzept und da, neu, wie man das integrieren kann und wie man dadurch andere Sachen entlasten kann.
Glaubst du, dass es dann in naher oder später Zukunft eine eigene Facharztrichtung geben könnte, quasi den Digitalmediziner?
Nee, glaube ich eigentlich nicht, weil, also hoffe ich auch nicht, ehrlich gesagt, sondern ich hoffe, dass die unterschiedlichen Fachbereiche einfach durch die digitalen Tools eine völlig neue Ebene in ihren klinischen Alltag bringen und dass so, sage ich mal, so Prozesse, die man vereinfachen kann, die so ein bisschen aus meiner Sicht, und das darf ich ja wahrscheinlich kaum laut sagen, aber die so ein bisschen den klinischen Alltag auch verstopfen, dass die weniger werden. Also als Beispiel, Hautkrebs-Screening ist super wichtig aus meiner Sicht, aber wenn immer nur die 40% der gesunden Bevölkerung in immer kürzeren Abständen zur Hautkrebsvorsorge gehen, dann ist es systemvoll, ohne dass die Melanomenmortalität tatsächlich gesenkt werden kann. Wenn es aber über diese digitalen Tools, und ich sage mal, in jedem Neubau ist in der Dusche eine kleine Kamera, die jedes Muttermal screent und vergleicht und sofort aufpoppt, hey, da ist was, und dann den Termin beim Dermatologen vereinbart, dann wäre das eine tolle Sache, weil der Dermatologe, die Dermatologin dann entlastet ist dahingehend, dass sie nur noch diejenigen sehen, die tatsächlich auch was haben, beziehungsweise durch die AI vorgescreent worden sind. Wir haben da also als kleines Beispiel, ich sehe, Christine hat eine Frage, aber vielleicht darf ich nur sagen, also wir haben jetzt hier am 1.11. ein Modellprojekt in Bayern gestartet. Da stellen wir in eine sogenannte finanzschwache Kommune einen Bodyscanner. Die ganze Gemeinde wird eingeladen. Wir schauen uns in München die Ganzkörperbefunde an und stellen dann keine Diagnose, sondern eine Dringlichkeit der Terminvergabe beim Hausarzt, beim niedergelassenen Dermatologen, Dermatologin oder Uniklinik. Und das Ganze ist eine Gemeinde zwischen München und Augsburg, sodass die Augsburger Dermatologen, die Münchner Dermatologen und die Region da, dass es Ansprechpartner gibt. Und die Idee ist wirklich, das als weiteren Player in das bestehende Netz der Gesundheitsversorgung einzubetten, einfach mit der Priorisierung der Notwendigkeit von Terminvergaben. Mal sehen. Am 1.11. ist gestartet. Wenn wir uns im halben Jahr wiedersehen, dann werde ich berichten.
Sogar dieser Zusatz passt zu der Frage, die mir gerade schon auf den Lippen lag. Nämlich, also für mich zeichnet sich dann wahnsinniges, ich nenne es mal Self-Service-Potenzial ab für Patienten, ne? Also die können sämtliche Körperparameter mittlerweile selbst messen. Du hast schon aufgezählt, Blutzucker, Enzyme etc. Wie können wir sicherstellen, dass wir da Patienten und Patientinnen nicht alleine lassen mit Erkenntnissen, die vielleicht keine sind oder die falschen sind, die Panik auslösen könnten. Also auch wenn man sagt, es wird gar keine Diagnose gegeben, sondern nur die Dringlichkeit eines Termins. Jetzt komme ich von so einem Gerät und auf meinem Zettel steht rot, super dringend. Das ist ja Stress.
Ja, also das ist eine tolle Frage. Und vielleicht darf ich da, bevor ich die im Detail beantworte, kurz noch was erzählen. Und zwar Forward. Forward ist ein Unternehmen, die hatten eine halbe Milliarde, glaube ich, eingesammelt. Ja, 500 Millionen haben die eingesammelt. Und die Idee war, Cubes, also so kleine Container, überall aufzustellen. Da geht eine Person rein, lässt sich von Kopf bis Fuß vermessen mit allem, was wir in ein paar Jahren vielleicht, wie du gesagt hast, selber machen. Und dann bekommen die eine Einschätzung. Und die sind grandios gescheitert, trotz dieser großen Geldvolumina. Und letztendlich kam dann die Auswertung, warum ist es gescheitert? Und dann, und das lese ich vielleicht kurz vor, weil da habe ich vorhin mit jemandem drüber gesprochen. Patient care isn't a technology product, it's a deeply personal service industry. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. All diese Daten, die generieren ja nur irgendwas. Und dann am Schluss wollen wir das aber mit einem Menschen, also ich zumindest, mit einem Menschen diskutieren und besprechen und einordnen. Sodass das, glaube ich, sogar noch viel wichtiger wird, all diese Datenmengen und großen Fluten an Daten irgendwie einzuordnen und auf die persönliche Relevanz der Gesundheit zu beziehen. Und das gibt es ja heute auch schon. Also vielleicht habt ihr auch im Praxisalltag Patienten, die kommen völlig aufgelöst, weil sie im Internet was gelesen haben oder irgendjemand gesagt hat, was hast du da auf der Stirn? Und jetzt denken sie, es ist eine seltene Genodermatose, die 10-mal im Jahr auf der ganzen Welt vorkommt. Diese massive Verunsicherung. Und gut, ich habe gegoogelt, all das kennen wir ja. Und da ist, glaube ich, die Datenmenge wird mehr. Herausforderung ist dann, die auszuwerten. Und dann aber ist diese Mensch-Mensch-Interaktion, glaube ich, noch wichtiger. Und die Idee ist ja auch, dass wir durch diese Technisierung viel mehr Zeit haben, dann zu sprechen.
Wobei mir dazu was Spannendes einfällt. Wir haben in dem vorletzten Podcast, in unserer dritten Folge mit der Professor Dr. Kerstin Prechel, KI-Spezialistin und Ethikerin, gesprochen. Und die hat uns berichtet, dass es durchaus erste Forschungen dazu gibt, dass Menschen durchaus bereit sind, mit künstlichen Intelligenzen zu sprechen und diese auch ernst zu nehmen, denen zu vertrauen, teilweise sogar mehr als menschlichen Gesprächspartnern, dann wäre das ja eine denkbare Kombi, so ein Gerät mit einer wirklich guten künstlichen Intelligenz auszustatten, die dann auch gleich so eine Auffangstation sozusagen ist für dieses erste Angstthema, was man entwickeln könnte.
Ja, Also ja, sehe ich auch so. Es gibt da interessante Studien dazu, die zeigen, dass der Mensch vielleicht der KI sogar viel mehr vertraut als dem Gegenüber. Und das aber so ein bisschen direkt proportional ist mit, wie gut kennt man die Person. Und ich meine, das ist vielleicht jetzt ein Beispiel, wohin fahren Sie zum TÜV? In welche Werkstatt? Um das Auto zu reparieren. Das ist Vertrauen, und weil alle machen es gleich, denkt man, aber irgendwie schwingt dann doch so ein bisschen mit, ja gut, kann ich dem wirklich vertrauen? Berät der mich objektiv? Will der mir was verkaufen? Und das ist, glaube ich, und da glauben wir, dass die Maschine viel objektiver ist und die Fakten, die technischen Fakten objektiver analysiert, als das ein Mensch macht, weil der Mensch dann doch irgendwo immer zur Emotionalität neigt vielleicht. Aber spannend, also den Podcast höre ich mir an, der klingt sehr interessant.
Das hast du noch nicht im Vorfeld. Ich bin entsetzt. Nein, das ging halt genau um diese Thematik KI und Mensch. Wie können wir das ethisch einordnen? War ganz spannend. Denkst du, das ist aber perspektivisch etwas, wo wir schon in den nächsten Jahren von sprechen können? Solche Kombinationen, solche Technologien? Oder ist das wirklich noch große Zukunftsmusik? Vor allem wieder Deutschland, Regulatorik und so weiter.
Ja, also in Asien gibt es die AI-Hospitals schon. Da werden ganz einfache Diagnosen vom Computer entschieden, diagnostiziert und ein Medikament rezeptiert, verordnet. Das sehe ich in Deutschland noch nicht, aber also finde ich auch gut, dass wir da noch weiter davon entfernt sind. Weil die Frage ist ja auch so ein bisschen, wer verantwortet es dann? Und da brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich glaube, die Richtung geht dahin, Richtung Piloten, dass der Pilot ja auch, der Autopilot kann viel besser starten und landen. Der kann auch viel besser die gesamte Wust an Datenmengen analysieren, aber am Schluss braucht es dann doch einen, der sagt, jawohl, wir machen das so. Der übernimmt die Verantwortung und der kann im Zweifel auch notlanden.
Der Vergleich zur Fliegerei ist ein schöner. Der Pilot sagt nämlich, Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, am Ende wird mit dem Arsch geflogen. Und es ist einfach so, ne? In der letzten Sekunde braucht es eben vielleicht doch das Fingerspitzengefühl. Genau.
Ja.
Ich wollte nochmal zurückkommen. Vorhin am Anfang ist ja der Begriff Bits and Pretzels gefallen. Vor dem Hintergrund, dass du ja selber erfolgreich New Ideas for Medicine organisierst, als Online-Symposium. Was siehst du denn? Welche Möglichkeiten der Fortbildung gibt es da für junge Ärztinnen und Ärzte?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also deswegen haben wir auch die New Ideas for Medicine gegründet. Die hat ursprünglich begonnen als Veranstaltung ausschließlich für Medizinstudierende der TU München. Und da haben wir festgestellt, also um digitale Themen und technische Themen bekannt zu machen. Und haben wir festgestellt, es kommen auch Ärzte, es kommen auch Ärztinnen aus allen möglichen Fachrichtungen. Und dann haben wir es irgendwann wegen Corona digitalisiert und dann ist es größer geworden. Das Problem ist so ein bisschen, es ist so vielschichtig. Und wenn man sich für Wearables interessiert, dann ist es natürlich ein ganz anderer Forschungsbereich wie für reine Bilderkennung und KI. Für Stimmanalysen, Spracherkennung ist es wieder andere. Und wir haben jetzt ja auch im DDG-Programm der Jahrestagung 2025 viele digitale Themen aufgenommen. Aber und was wir auch machen, ist jetzt, wir digitale Dermatologie e.V. als Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Dermatologie, wir werden jetzt so eine Art Leitfaden, wie lese ich ein Paper mit KI-Methodik, worauf muss man achten, einfach um es zu verstehen. Weil das ist auch, alle paar Monate kommt eine neue Analyse raus, plötzlich kommt dann noch Swarm-AI, Federated Learning, alles Mögliche. Das muss man erstmal verstehen oder einordnen können. Und dann, wenn man dann sieht, ja, da gibt es jetzt eine KI in einem asiatischen Land, die kann sämtliche Patienten mit bullösem Pemphigoid erkennen, basierend auf einem Fingernagel, jetzt überspitzt dargestellt, dann muss man das natürlich einordnen können. Und ich bin ja fürs JDG Editor von Digitale Dermatologie und da kommen ganz viele KI-Analysearbeiten, vor allem auch aus dem asiatischen Raum, die dann ein KI-Modell basierend auf 76 Patienten mit Nevus flammeus im Gesicht trainiert haben, um dann diese KI als Heilsbringer zur Diagnose einer seltenen Genodermatose, die 10-mal auf der Welt vorkommt, einzusetzen. Und das ist natürlich Quatsch. Es klingt fancy, es klingt toll, aber es ist komplett vorbei an, wo AI uns helfen kann, aus meiner Sicht, ist dieser Use Case. Das ist aber gleichzeitig auch die Herausforderung, weil die Methodik, die da gemacht haben, die versteht man als Dermatologe nicht, auch nicht als AI-interessierter Dermatologe.
Es erinnert mich ein bisschen daran, dass wir ja auch unsere Kinder dahingehend bilden müssen, wie sie Google suchen und Wikipedia-Ergebnisse interpretieren müssen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ich stelle mir das ähnlich vor, dass jetzt auch ganz neue Arten, wie du es ja auch gerade gesagt hast, von Papers zum Beispiel hervorgebracht wird. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, wer sich dafür besonders interessiert, der kann hier und wer da ein bisschen Händchen für hat oder in diese Richtung gehen will, der kann dort. Ist es nicht eher so, dass man sagen muss, da muss dringend eine bestimmte Richtung in die Fortbildung oder in die Ausbildung, die wirklich sicherstellt, dass dieses Grundverständnis, von dem du gerade gesprochen hast, dann auch da ist?
Ja, also sollte, muss, würde ich noch nicht sagen, weil wir haben ja noch diese Tools alle gar nicht, die wir im klinischen Routineeinsatz einsetzen dürfen. Und wenn die dann natürlich da sind, dann kann es auch wie eine Art Gerätepass, bevor ich das EKG zum ersten Mal bediene, theoretisch funktionieren. Aber es ist eine spannende Frage. Stichwort muss jeder Mediziner genau verstanden haben, wie ein MRT funktioniert. Das ist ja auch so ein bisschen, oder muss er dann einfach die Ergebnisse interpretieren können und sehen, wo sind die Fehlerquellen? Also ich hab da noch keine Antwort. Ich glaube, dass wir gerade in der Dermatologie, wir haben ja schon auch ein Versorgungsproblem, in das wir immer mehr reinschlittern. Und da versuchen sollten, wie kann uns KI helfen, dieses Versorgungsproblem zu lösen, aber jetzt nicht hergehen sollten und jeden Dermatologen vor der Facharztprüfung zwingen, was zu programmieren. Jetzt überspitzt dargestellt. Aber I fully agree with the question, würde ich jetzt auf Englisch sagen. Aber ich hab keine Antwort. Und wie gesagt, es ist so vielschichtig. Und wenn ich allein die 11. nimm, also Neodays for Medicine, das ist die 11. Edition, wenn ich mir überlege, was wir da bei der ersten diskutiert haben, das ist völlig outdated, völlig. Das heißt, wenn wir das alles gelernt hätten und Zeit investiert hätten, das ist alles ersetzt. Und genauso wie die Bilderkennung. Wir glauben ja, die Bilderkennung ist toll, aber der Power of Sound. Blinde Menschen kommen relativ vergleichsweise gut zurecht, taube Menschen gar nicht. Ist also vielleicht das Hörvermögen viel wichtiger. Und wenn man dann anschaut, dass es KIs gibt, die auf Stimmbasis, die können 90 Sekunden Sprachsequenz kann ein Diabetes diagnostiziert werden. Vielleicht kann auch eine Acne Versa diagnostiziert werden. We don't know. Wir haben jetzt eine Pilotstudie gestartet. Da ist noch so viel. Und ich glaube, KI, the great power of AI ist uns zu helfen, das zu besser zu machen, was wir einfach nicht können, wo wir nicht geschult sind. Und dann uns aber das Leben einfacher, was die Bilderkennung. Und klar wird es die AI besser können, kann besser ein Melanom erkennen, wenn sie 2 Millionen Mal gelernt hat, wie ein Melanom aussieht. Das ist mehr Melanome, als der durchschnittliche Dermatologe in seinem Leben sieht, natürlich. Das muss man im Hinterkopf haben, aber das ist ja ein Tool, was man dann einsetzen kann.
Wo du gerade von den Sinnen gesprochen hast, also zweidimensional können wir schon teledermatologisch abbilden, aber wenn ich mir so eine Wunde vorstelle, was ist denn mit dem Geruch? Da gibt es ja, was gibt es da?
Ja, Teledermatologie ist auch interessant. Da gibt es also die Schnittstelle zur Thema Teledermatologie, klar, eine AI, die das Bild gleich analysiert, 2D, 3D, dann aber auch Sensoren, die wie im 4D-Kino im Europapark auch den Duft übermitteln kann. Da gibt es mittlerweile Sensoriken, die können die menschliche Nase perfekt imitieren und dann Gerüche objektivieren und dann wieder ausspucken. Das heißt, ich würde dann, es ist leider kein schöner Blumenstrauß bei dir, Christine. Doch, was sehe ich da im Hintergrund? Das sind
Das sind
Kakteen,
Sukkulenten,
oder?
weil bei mir alles andere Grüne sofort stirbt.
Aber dann würde ich die Sukkulenten riechen können, vielleicht den frisch gebackenen Apfelkuchen bei Benjamin und ihr, was ich hier für, keine Ahnung, für eine andere Pflanze habe. Das gibt's alles. Dann ist halt so ein bisschen die Frage, was macht man mit der Information? Und da, ich habe mal mit einem Zentralafrikaner ein Symposium gehabt zur Teledermatologie auf dem Weltkongress in Singapur. Und das war total spannend. Der hat dann so zu mir gesagt, ja, Alex, ist ja schön und gut, wenn ihr jetzt der ganzen Welt sagen könnt, welche Erkrankung vorliegt. Aber was hilft es uns? Wir können sie nicht behandeln. Wir haben die Medikamente dort nicht. Das ist genau der Punkt.
Wir haben ja mehrmals jetzt New Ideas for Medicine erwähnt. Das war ja gerade erst, glaube ich,
Nee,
ein
die ist
Event.
in 4 Tagen, am Freitag, Samstag, 22. und
Ja,
23. November.
das
Ah, sorry.
heißt,
Müssen wir
heute,
nochmal
wo wir
aufnehmen, genau.
aufzeichnen in 4 Tagen, wir senden zwischen den Jahren, da wird es also vergangen sein. Wann
Perfekt.
ist dann der nächste Termin oder die nächste Möglichkeit?
Ist immer Ende Mai und Ende November, also immer im 6-Monats-Rhythmus, Mai und November.
Und was wären ansonsten aus deiner Sicht aktuell so gut akkreditierte Fortbildungsmöglichkeiten für WBAs in dem Bereich? Oder gibt es überhaupt welche?
Ja, es gibt auf der DDG-Jahrestagung 2025 in Berlin, da ist im Track Weiterbildungsassistenten und Assistentinnen, da ist auch digitale Dermatologie fest verankert als Tool und als Empfehlung in dem Track.
Gibt es auch ein Potenzial für sowas wie unser kleines Team Juderm? Wir bieten ja viele, viele, viele Fortbildungen übers Jahr auch an. Welche Qualifikationen oder auch ja, Referenten bräuchte man, um hier auch ein kleines Angebot zum Beispiel zu etablieren? Wie aufwendig wäre sowas?
Relativ unaufwendig. Man muss eigentlich ja nur einen Termin finden und einen Referenten, eine Referentin, die zu einem Thema sprechen mag. Und so haben wir mit New Ideas for Medicine auch gestartet. Wir schreiben die Leute einfach nur an. Und wir haben also wir treffen uns regelmäßig, unregelmäßig in digitale Dermatologie-Arbeitsgemeinschaft und das können wir gerne zusammen machen. Dass wir da an ein paar, 4 Terminen im Jahr eine digitale Fortbildung machen, insbesondere dann auch an der Schnittstelle Klinik und Praxis und was ist praxisrelevant, weil das ist ja oft die große Herausforderung bei den digitalen Themen. Da landet man auf dem Mars mit irgendwelchen UFOs, aber nicht, wie die Versorgung im Alltag verbessert werden kann.
Genau, das ist ja auch immer unser gern genommener Ansatz, die Praxisrelevanz. Benjamin hat
Danke.
gerade Luft geholt für die nächste Frage.
Für die fast schon abschließende Frage, du hast ja vorhin schon angeteasert, wir sind kurz vor Weihnachten in der Aufzeichnung. Das heißt, wenn es gesendet wird, sind wir nach Weihnachten. Du als Digital-Enthusiast, Alex, was ist denn das ultimative Weihnachtsgeschenk für dich?
Ja, das ultimative Weihnachtsgeschenk für mich ist, non-digital 3 Tage an Weihnachten Skifahren zu gehen mit meiner Family in den österreichischen Bergen.
Das klassische Detox, was ja immer dann propagiert wird. Und unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Das ist ja die Frage, oder der Satz, den Patienten zu ihren Dermatologen und Dermatologinnen sagen, wenn die Session eigentlich zu Ende ist und ihnen gerade noch was Neues einfällt. Das nutzen wir auch immer ganz gern, wo du schon mal da bist, um an diese Frage noch mal anzuknüpfen. Jetzt nach Weihnachten, wo gesendet wird. Was sind die heißesten Gadgets, gegen die man ungeliebte Weihnachtsgeschenke jetzt umtauschen kann, als digital interessierter Dermatologe oder Dermatologin?
Ja, also tatsächlich bin ich persönlich völlig begeistert von der Apple iWatch, von der Ultra. Aber es hängt auch damit zusammen, dass ich sehr viel in den Bergen bin und die Uhr für sämtliche Sachen in den Höhenregionen einsetze. Das gibt auch andere Hersteller, aber die neuesten intelligenten Uhren finde ich super. Und dann bin ich noch ein ganz großer Fan von den intelligenten Wagen. Also Withings zum Beispiel. Und die können natürlich EKG messen, die können aber auch Fettzusammensetzung können sie auch, Gewicht natürlich auch, das wäre jetzt keine Waage, aber auch Nervenleitgeschwindigkeit, Stichwort Polyneuropathie, Gefäßstatus, Stichwort chronisch venöse Insuffizienz, Ulzera und so weiter und so fort, schon detektieren, scheinbar nebenbei beim Wiegen. Und ich habe die geschenkt bekommen, diese Waage vor einem halben Jahr. Und ich habe mir erst gedacht, das ist ja, brauche ich nicht. Aber tatsächlich ist die toll.
Man wird so ein bisschen zu so einem Datenjunkie, wenn man solche Sachen hat, ne?
Ja.
Erst sagt man Apple Watch so ein Kram, ich brauche doch nur die Uhrzeit und schon hat man 76 Apps auf dem Ding drauf. Ja.
Genau. Und dann ist aber die große Frage, Christine, welche von diesen 76 Apps setzt sich durch? Welche nutzt man denn tatsächlich? länger als 2 Wochen, länger als 3 Monate. Und dann stelle ich immer wieder fest, ich habe so viele Apps auf meinem Telefon, aber welche nutze ich? 5. Alle nutze ich ja gar nicht. Aber wie gesagt, die intelligente Waage, die ist interessant, finde ich, wegen Gefühlsstatus und sowas. Und da kann man natürlich auch so ein bisschen dann ausprobieren. Also wenn ich eine lange 8 Stunden Bergtour gemacht habe und völlig K.O. bin und dicke Beine habe oder einen Langstreckenflug in die USA, dann wird das alles abgebildet, interessanterweise in der Waage. Und je öfter man die verwendet, desto mehr kennt man dann auch sein individuelles Datenmuster. Und dann ist diese einzelne Ausreißer nach oben oder nach unten wurscht, weil dieses Muster sich aber kontinuierlich natürlich weitersetzt. Dann sieht man irgendwann, okay, geht es in die gute Richtung, in die schlechte Richtung. Und dann landen wir wieder bei der Ethik. Was heißt denn gut und was heißt schlecht?
Und mit dieser Frage und dem Blick auf die Uhr, lieber Alex, schließen wir. Damit du wirklich heute noch pünktlich deinen Sohn abholen kannst, würde ich sagen, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die vielen Einblicke, dafür, dass du mit uns dein Wissen ein bisschen geteilt hast. Und ich glaube, Benjamin, wir nehmen mit ins UDERM-Team, dass hier dringend ein bisschen Fortbildungsplanung auf dem Programm steht für uns, die wir vielleicht mit dem Professor Dr. Dr. Alexander Zink gemeinsam angehen können. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Hiersein.
Sehr gerne, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin jetzt fast ein bisschen traurig, dass die Zeit um ist, dass ich los muss.
Es
Und
gibt
vor
immer eine
allen
Fortsetzung.
Dingen dir und unseren Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest und bis spätestens in 4 Tagen bei Nüsse jetzt vom Netz hin.
Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD-EV-Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.